Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus und heute mit einer Service-Ausgabe. Habt ihr in den letzten Jahren mal auf Sportereignisse gewettet, Geld verloren und immer gedacht, verdammt, selbst schuld, hätte ich das mal lieber gelassen, jetzt ist die ganze Kohle weg? Das muss nicht sein. Es gibt nämlich vielleicht eine reelle Chance, dass ihr eure Kohle zurückholen könnt, denn ein Großteil der Sportwettenanbieter war in Deutschland lange gar nicht legal unterwegs und genau da liegt nämlich der Hebel, mit dem ihr euer verlorenes Geld vielleicht doch wiederholen könnt und das geht ohne Risiko, fair und transparent und bei voller Kostenübernahme. Das verspricht jedenfalls das Hamburger Unternehmen GamesRight. Das hat sich auf diese Fälle spezialisiert und will euch Spielerinnen und Spielern vor Gericht helfen, euer Recht bzw. euer Geld zu bekommen. Und wie das genau geht, wie realistisch das ist, was ein Fußballweltmeister damit zu tun hat und noch ganz viel mehr, das klären wir heute und das erklären uns und euch vor allem die Köpfe hinter GamesRight, die beiden Co-Founder. Hallo Hannes Beug.
Hallo Malte.
Und hallo Christoph Gerstner.
Hi.
Schön, dass ihr beide da seid, uns ein bisschen was erklären wollt. Klärt doch mal zum Einstieg uns auf, welche Rollen habt ihr außer Gründer zu sein bei GamesRight noch? Was sind eure Aufgaben im Unternehmen?
Ja, gerne. Also ich bin Hannes Beug, einer der Gründer von GamesRight. Und ich bin Rechtsanwalt vom Beruf, ursprünglich zumindest, bevor wir GamesRight gegründet haben. Und da das Ganze ja ein rechtliches Thema auch ist, kümmere ich mich also hauptsächlich um die rechtlichen Fragen.
Ja, und ich, Christoph, danke nochmal für die Einladung, ja. Lieber Malte. Ich bin mehr in dem operativen Tagesgeschäft tätig und gerade auch zum Beispiel das Marketing, was zum Beispiel dann auch Fußballspieler angeht, mit denen wir kooperieren oder Vereine oder sogar auch sehr stark mit anderen Leuten wie dir.
Und Fußballer und Vereine, mit denen ihr zusammenarbeitet, gibt es eine ganze Menge. Da gucken wir später natürlich auch noch mal drauf. 2022 habt ihr GamesRight gegründet. Was war der Auslöser dafür? Seid ihr selbst Wetter gewesen, die Geld verloren habt? Oder wie kamt ihr auf die Idee, euch in diesem Feld zu engagieren?
Ja, 2022 war so eine Zeit des Umbruchs. Oder eigentlich ging das für uns schon ein bisschen früher los. 2021 kam bei uns eigentlich mehr oder weniger privat, aber aus meinem beruflichen Umfeld dann einmal die Frage auf, wie das eigentlich ist, ob man nicht Geld zurückholen kann, irgendwie, das man verloren hat, bei Online-Automatenspielen, Online-Lotto, solche Sachen und natürlich auch bei Online-Wetten. Und die erste Reaktion von mir als Anwalt damals war, das kann eigentlich nicht sein, wie soll das gehen, da wird das Ganze ja witzlos. Habe ich mich trotzdem damit ein bisschen befasst und festgestellt, so ganz so einfach ist es nicht. Es gibt schon und gab auch immer schon Hebel, sich damit zu befassen. Das Widerrufsrecht zum Beispiel ist so ein Thema, kennt man auch aus anderen Bereichen vielleicht. Und dann bin ich damals aber relativ schnell darauf gestoßen, dass es in anderen europäischen Ländern, vor allen Dingen in Österreich, einzelne Urteile zu dem Thema gab, die sich eben mit diesen rechtlichen Fragen dahinter beschäftigt haben. Hast du ja auch eben schon genannt, Lizenzen und so weiter. Und da fing das für uns an, dass wir angefangen haben, uns damit vermehrt zu beschäftigen.
Wie würdet ihr euch selbst bezeichnen als Unternehmen? Legal Tech, Prozessfinanzierer, Verbraucherschützer? Wie firmiert ihr, beziehungsweise was ist euer eigener
Name? Hast du eigentlich jetzt schon alle Sachen gesagt?
Okay.
Nein, also wenn uns wer offiziell fragt, würden wir schon sagen, dass wir in Legal Tech sind. Hm. Aber ganz klassisch sehen wir uns eher als Prozesskostenfinanzierer.
Ja, die Übergänge sind fließend. Also ich glaube, Prozesskostenfinanzierer machen normalerweise das ein bisschen anders als wir. Wir sind also kein ganz klassischer Prozessfinanzierer, da geht es häufig dann um sehr große Einzelforderungen im Industriebereich und dann eben auch ganz komplizierte Einzelfragen und wir haben ja ein Massenthema, mit dem wir uns beschäftigen und arbeiten auch mit ganz kleinen Forderungen teilweise und deswegen geht es für uns auch um großen technischen Aspekt, um die Verwaltung von vielen kleinen Einzelanfragen. Wir haben mittlerweile über 80.000 Kundenanfragen gehabt. Und das zu bewältigen, das macht uns aus unserer Sicht auch ein Stück weit zum Legal-Tech-Unternehmen.
Und man muss sagen, das ist auch die Sache, die wir uns sozusagen aufgeschrieben haben oder vorgenommen haben, dass wir Recht für alle darstellbar machen. Wie schon Hannes sagte, andere Prozesskostenfinanzierer, die gehen nur große Themen an, große Verluste. Und wir wollen suchen, einfach möglichst vielen Menschen zu helfen und nicht nur großen.
Da sind wir im Prinzip auch schon ein bisschen bei der Gründungsidee. Ich habe es ja eben schon erzählt, ich bin ja Rechtsanwalt. und habe mich mit meiner eigenen Kanzlei am Anfang mit dem Thema beschäftigt. Und da stößt man dann aber relativ schnell an die Grenzen dessen, was machbar ist, zumindest mit einem überschaubaren Team. Dann kann man entweder also überlegen, man wächst unorganisch schnell, stellt ganz viele Kollegen ein und versucht, das irgendwie hinzubekommen. Und wir haben uns dann gemeinsam für einen anderen Weg entschieden und eben gesagt, wir machen gar nicht die eigentliche Juristerei. Also wir machen nach außen hin auch keine Rechtsberatung, sondern also finanzieren nur. Schauen uns aber natürlich trotzdem jeden Einzelfall sehr genau an und arbeiten dann aber mit externen Anwälten zusammen. Und das war aus unserer Sicht damals der interessantere Weg, weil wir so viel, viel, viel mehr Menschen helfen können und eben nicht immer nur Einzelne.
Mhm. Wie es genau funktioniert, wie man sich an euch wenden kann, das besprechen wir natürlich auch gleich. Gucken wir vorher mal auf die von dir skizzierten rechtlichen Grundlagen und ganzen Erwägungen, die da im Grunde im Vorfeld ja schon gemacht wurden und um diese ganzen Urteile, die dann vielleicht auch euch auf die Idee gebracht haben. Erstmal die grundsätzliche Frage, warum können Spielerinnen und Spieler denn überhaupt Verluste aus Online-Wetten zurückfordern?
Ja, also es gibt eine komplizierte Rechtslandschaft in Deutschland, die sich mit Glücksspiel befasst. Das gibt es auch schon relativ lange. Glücksspiel ist Landesrecht, also in jedem Bundesland, wir sind jetzt in Hamburg, ist das unterschiedlich geregelt gewesen lange Zeit. Und dann haben die Länder irgendwann versucht, sich gemeinsam auf einen Glücksspielstaatsvertrag zu einigen. Davon gab es im Laufe der Zeit auch mehrere. Und die haben in der Anfangszeit, also ein bisschen komplizierter, ne? Gab verschiedene Versionen davon. Mhm. Und relativ schnell hat man sich dann darauf geeinigt, als es mit Wetten im Internet und Automatenspielen, Casinospielen im Internet aufkam, dass die komplett verboten sein sollen, wegen der besonderen Gefährlichkeit. Da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Und also zunächst mal waren alle Online-Wetten und alle Glücksspiele im Internet verboten, ausnahmslos. Und das hat sich dann irgendwann gewandelt, 2012. sollte der Weg geebnet werden dafür, dass in so einer Art Experimentierphase nannte sich das, Online-Wetten erlaubt werden können, ausnahmsweise. Dafür mussten Lizenzen beantragt werden. Und diese Lizenzen wurden aber über einen relativ langen Zeitraum aus verschiedensten Gründen nicht erteilt, sodass also die ersten Anbieter ihre Lizenzen im Oktober 2020 erst erhalten. Mhm. Also ein relativ großer Zeitraum, über den die Anbieter nichtsdestotrotz Online-Wetten angeboten haben die ganze Zeit, aber eben ohne die eigentlich erforderliche deutsche Lizenz.
Mhm. Warum ist diese deutsche Lizenz so wichtig? Weil es gibt ja eigentlich auch europäische Lizenzen und wir haben ja in Europa eigentlich sowas wie Dienstleistungsfreiheit. Warum gilt die in diesem Bereich nicht?
Ja, das stimmt. Die Sache ist die, dass Online-Glücksspiel in Europa nicht harmonisiert ist. Also da kann jedes Land seine eigenen Regeln aufstellen. Und da gibt es eine komplizierte europarechtliche Rechtsprechung zu. Hat den Europäischen Gerichtshof etliche Male schon beschäftigt, das Thema. Und die Grundidee ist, dass jeder Staat eben im Prinzip selbst festlegen können soll, welches Schutzniveau er hat und deswegen sich auch nicht auf die Lizenzen anderer Länder verlassen kann oder auch muss, sondern jeder Staat darf das vom Grundsatz her selber regeln, wie er das machen will. Er muss dabei bestimmte Regeln wiederum einhalten, das macht das Ganze dann komplizierter. Aber der Grundsatz ist eben so, der Staat kann selbst aufstellen, welche, ob er Lizenzen erteilen will, ob es komplett verboten sein soll oder ob es auch generell erlaubt sein soll.
Also kann man jetzt so sagen, Anbieter ohne deutsche Lizenz, das bedeutet, Verträge mit den Glücksspielenden sind dann null und nichtig. Jetzt kann man aber ja sagen, naja, aber warum fordern die jetzt Geld zurück? Die haben sich ja voll mit Absicht letztlich in diese Situation beordert. Sie haben gespielt und sie haben verloren. Selbst schuld. Warum greift das zu kurz?
Da muss man aber auch, also auf der einen Seite könnte man sagen, ja, du hast recht, die haben es ja freiwillig gemacht. Die haben ja freiwillig gespielt. Aber sie wurden dabei ja arglistig getäuscht. Woher sollten sie wissen, dass sie das nicht machen dürfen? Sie sind davon ausgegangen, ich gehe auf eine Internetseite, da steht alles auf Deutsch, da ist alles sauber beschrieben und da steht, dass es eine Lizenz gibt auf Malta oder auch nicht und dachten, na gut, wenn es verboten wäre, dann würde der deutsche Staat ja, hätte der vielleicht eingegriffen oder sowas. Mhm. Die konnten es einfach nicht wissen, dass das illegal ist und hatten gar nicht die Chance, sich zu entscheiden, möchte ich das jetzt sozusagen richtig oder falsch machen. Sie haben es automatisch sozusagen leider am nicht lizenzierten Glücksspiel teilgenommen. Und das wussten sie nicht. Und darum kann man dann auch schlecht sagen, ja, aber der hat es ja mit Absicht gemacht.
Mhm. Da zumal das Ganze ja auch im Fernsehen beworben wurde, ne?
Genau, also gibt es ja verschiedene Aspekte. Es gibt ja sehr gute Gründe, warum diese Spiele grundsätzlich erstmal verboten sind, außer sie sind lizenziert. Die sind alle in dem Glücksspielstaatsvertrag auch aufgeführt. Einer der Gründe ist, dass diese Spiele hochgradig süchtig machen. Es gibt eben mehrere Millionen Menschen, die pathologisch glücksspielanfällig oder auch wirklich glücksspielsüchtig sind, wo man eben davon ausgehen kann und muss, dass die nicht unbedingt freiwillig spielen. Mhm. Es gibt, wenn man einen lizenzierten Anbieter hat, gibt es Höchstgrenzen dessen, was eingezahlt werden kann bei denen oder eingezahlt werden darf. Solche Höchstgrenzen sieht zum Beispiel das maltesische Glücksspiel nicht vor. Mhm. Das ist, glaube ich, relativ bekannt. Das sind 1.000 Euro gewesen eine lange Zeit lang. Erst war es eine Einsatzgrenze, jetzt ist es eine Einzahlungsgrenze. Aber also diese 1.000 Euro ist ungefähr das, wo der Gesetzgeber gesagt hat, mehr kann sich der durchschnittliche Verbraucher im Monat sicherlich nicht leisten zu verzocken. Und dafür ist da eine Grenze drin. Und diese Grenze war nicht eingezogen bei den Anbietern, die im Ausland operiert haben oder aus dem Ausland raus.
Und hier kommt kurz Werbung.
Es gibt diese kleinen schönen Momente. Du liest etwas Inspirierendes, zum Beispiel Fever Pitch. Der Tag beginnt und du brauchst was, das dich richtig in Schwung bringt. Früher war das ein Kaffee. Heute ist bei mir Giraffe Grapefruit, ein Erfrischungsdrink, den du dir selbst mixt. Fruchtig, klar, nicht zu süß, einfach ehrlich gut. Und ja, der Name ist speziell, aber der Geschmack spricht für sich. 50 Portionen für 39,99 und wenn du mehr willst, gibt's Rabatt. Probier's aus, vielleicht wird's auch dein neuer Morgenmoment. Und wie man an den Rabatt kommt, erkläre ich dir in den Shownotes und natürlich direkt bei Feverpitch.
Ende der Werbung.
Welche Wettanbieter betrifft das? Sind das die, die man auch so aus den Werbeblocks im Fernsehen dann kennt, auf die das zutrifft, dass die eben dann diese Sachen nicht eingehalten haben, bevor es rechtlich alles geregelt wurde?
Ja, also nach unserer Kenntnis betrifft das alle großen Bekannten und auch alle unbekannten Anbieter.
Mhm. Man muss jetzt aber dazu sagen, seit 2020 haben die meisten auch eine Lizenz. Wir sehen uns auch nicht als Anti-Sportwetten-Koalition oder sowas, sondern wir sind einfach nur für eine faire Aufarbeitung der Vergangenheit.
Und die arbeitet ihr jetzt seit 2022 ja dann auch schon auf, habt ja auch schon einige Erfolge vorweisen können, habt euch mit den Anbietern auseinandergesetzt und habt für eure Klienten ja auch schon einiges erstreiten können. Jetzt gibt es da sowohl Urteile, die vor Gerichten erstritten wurden, als auch Vergleichszahlungen, die von den Unternehmen dann geleistet wurden. Wie hoch ist der Anteil zwischen beiden da an eurem Kundenstamm?
Ja, also in der Vergangenheit haben wir relativ, also was heißt wir, also unsere Kunden haben sich relativ oft vergleichen können und wollen mit den Anbietern. Das hat verschiedene Vorteile für beide Seiten. Es spart zum Beispiel Kosten für die Anbieter und für die Betroffenen geht es in aller Regel dann am Ende schneller. Trotzdem muss man sagen, also auch diese Vergleiche haben die wenigsten Anbieter gerne gemacht. Das war fast immer die Folge von einem Rechtsstreit, der da vorausgegangen ist. Und dann hat der auch häufig einige Monate und teilweise auch über 1,5 Jahre gedauert. Mhm. Und diese Vergleiche sind dann oft geschlossen worden, erst kurz vor der angesetzten mündlichen Verhandlung dann in diesem Gerichtsverfahren und manchmal sogar erst kurz danach. Die meisten unserer Kunden fanden das aber trotzdem gut, weil es natürlich auch eine gewisse Unsicherheit rausnimmt. Das ganze Thema ist ja bis heute nicht rechtlich abschließend geklärt. Auch wenn wir weiterhin sehr sicher sind, dass es zugunsten der Verbraucher ausgehen wird, können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Eins unserer Verfahren ist beim Europäischen Gerichtshof jetzt mittlerweile und dort als das Leitverfahren zum Online-Glücksspielrecht gesehen gegen Tipico. Mhm. Also für die meisten Kunden war das deswegen eine gute Entscheidung, aus deren Sicht auch aus unserer, um das Thema dann abzuschließen. Ne? Mhm. Das hat sich ein bisschen gewandelt. Also die meisten Verfahren wurden damals mit Vergleichen abgeschlossen. Damals meint also 2022, 2023, auch bis 2024 rein noch. Das hat sich ein bisschen geändert dadurch, dass Malta ein Gesetz erlassen hat, von dem also nahezu alle Experten, mit denen wir gesprochen haben, der Meinung sind, dass es unionsrechtswidrig ist, also gegen Europarecht verstößt, in dem Malta explizit die Glücksspielbranche schützt vor Klagen aus den anderen europäischen Ländern, also eben aus Deutschland oder aus Österreich, und sagt, also es gibt so einen europäischen Grundsatz, der sagt, Urteile aus anderen europäischen Ländern werden in jedem anderen europäischen Land, das dann davon betroffen ist, vollstreckt. Ansonsten, das ist die Grundfeste sozusagen der juristischen Zusammenarbeit zwischen den europäischen Ländern. Und Malta hat nun ein Gesetz erlassen, Mitte 2023, ne? Die sogenannte Bill 55. Und die nimmt die Glücksspielbranche und die Vertreter der Glücksspielbranche explizit aus diesem europäischen Grundsatz und sagt, also Urteile aus Deutschland, aus Österreich, aus anderen europäischen Ländern werden nicht mehr vollstreckt auf Malta. Mhm. Und dagegen laufen verschiedene Verfahren. Die Europäische Kommission guckt sich das genau an. Aber faktisch ist das im Moment so. Da ist vieles umstritten. Eigentlich müsste nach unserer Auffassung, dürfte dieses Gesetz gar nicht angewendet werden auf Malta, weil es eben offensichtlich gegen Europarecht verstößt. Aber es passiert aber trotzdem. Ja. Und das führt dazu, dass also Urteile im Moment schwer oder gar nicht vollstreckt werden können auf Malta. Und solange das so ist, gibt es kleinere Anbieter vor allen Dingen, die sagen, naja, dann kassieren wir eben ein Urteil, kann ja eh nicht vollstreckt werden. Und solche Anbieter vergleichen sich jetzt auch nicht mehr gern. Da muss man aber dazu sagen, dass eher so kleinere Casino-Anbieter auf Malta betrifft, auch kleinere, eher unseriöse Sportwettenanbieter. Die großen Sportwettenanbieter verstecken sich nicht hinter diese Bill 55, sondern verhalten sich aus unserer Sicht rechtstreu.
Aber wir müssen schon sagen, dass die meisten Anbieter eben auf Malta registriert sind, von da aus operieren. Entschuldigung, ja, Christoph, bin dir ins Wort gefallen.
Die meisten auf Malta, ein paar auf Gibraltar, und dann gibt es noch einen großen Teil, der auf Curaçao sitzt. Aber um nochmal auf deine Frage, die Anfangsfrage zurückzukommen, im Verhältnis ist es leider mittlerweile so, dass wir fast durchgängig Klagen und nur noch wenigere Vergleiche zustande kommen, aber sie kommen immer noch zustande.
Vielleicht einfach nur, um das nochmal zu sagen, also nicht wir klagen, nicht, dass es da zur Verwechslung kommt, sondern also unsere Kunden klagen.
Ja. Aber Gamesright steht natürlich dahinter und man wird natürlich dann immer sehr schnell dann in einen Topf geworfen, dann heißt es Gamesright gegen Tipico. So wurde es zumindest in einigen Überschriften dann dargestellt.
Das wissen wir gar nicht so, dass das so ist. Wir sehen uns für den Verbraucher und nicht gegen irgendwas.
Aber ein Fall, in dem einer eurer Verbraucher dann involviert war gegen Tipico, das hattest du eben, Hannes, schon angedeutet, ist ja vor den Bundesgerichtshof gegangen und von dort weitergeleitet worden an den Europäischen Gerichtshof. Könnt ihr noch mal kurz erklären, worum es da ging und warum jetzt der EuGH da jetzt das Ganze prüfen muss und was der vor allen Dingen prüfen muss?
Ja, also das war tatsächlich eins der ersten Sportwettenverfahren, mit denen wir uns beschäftigt haben und überlegt haben, ob wir das finanzieren wollen oder nicht. Ist ein verhältnismäßig kleiner Fall. Wir haben das ja schon gesagt, wir finanzieren ja auch Fälle, in denen es gar nicht um Zehntausende Euros gehen muss, sondern fangen häufig schon bei auch 1.000, 1.500 Euro an. Mhm. In dem Fall ging es um 3.700 Euro ungefähr. Das hat gestartet bei einem ganz kleinen Amtsgericht in Süddeutschland. Das Amtsgericht damals hat im Prinzip mit einer sehr knappen Entscheidung geurteilt, naja, also wenn das verboten gewesen wäre tatsächlich, dann wüsste man das. Das kann nicht sein und insofern, das war's so. Und der Mandant, also der Spieler hat dann dagegen Berufung eingelegt zum Landgericht, das sich viel, viel intensiver mit der Materie auseinandergesetzt hat sich das rechtlich viel genauer angeschaut hat und aber auch wieder gegen den Spieler geurteilt hat mit einer Argumentation, die man aber häufig gehört hat. Da wurde im Prinzip gesagt, eigentlich, also wenn es nicht direkt verboten war, was eben umstritten ist, ob es verboten war oder nicht, also wenn es vielleicht gegen Europarecht verstoßen hat, das Verbot von Sportwetten, dann darf es auch nicht zivilrechtlich, also bei der Rückforderung eines Kunden gegen das Unternehmen zu einer Rückforderung führen. Das wäre irgendwie widersprüchlich. Und dagegen hat der Kunde dann Revision eingelegt zum Bundesgerichtshof, der das auch zugelassen hat. Und das ist insofern besonders, weil das eben eins der ersten Verfahren war, das zum Bundesgerichtshof gekommen ist. Es gab noch 2-3 andere. Bei diesen anderen Verfahren haben aber die Sportwettenanbieter die Revision eingelegt zum Bundesgerichtshof. Normalerweise, wenn jetzt Privatpersonen selber klagen, dann ist das ein Schritt, den viele scheuen, weil auch mit großen Kosten verbunden ist, zum Bundesgerichtshof zu gehen. Das kostet auch selbst bei so einem kleinen Fall häufig dann mehrere 10.000 Euro, kann sich also eigentlich gar nicht lohnen. Und wir als Prozessfinanzierer haben dann eben gesagt, wir finanzieren das, weil es für uns eben um mehr geht als nur um dieses eine Verfahren, sondern wir wollen hier eine grundsätzliche Klärung haben. Und das Spannende daran ist eben, dass, also man kennt das auch aus anderen Massenschäden, diese Dieselskandalfälle zum Beispiel, da ist es fast immer so gewesen, dass die Anbieter, also die Hersteller damals, zum Bundesgerichtshof gegangen sind und dann kurz bevor der entscheiden konnte, diese Revision aber zurückgenommen haben, um letztlich also eine obergerichtliche Klärung zu vermeiden.
Und
sowas in der Art gab es in unserer Branche auch, gab ein Verfahren gegen einen anderen Anbieter aus Österreich, Betano, der dann also auch in letzter Sekunde die Revision zurückgenommen hat, sodass der BGH nicht entscheiden konnte, obwohl er das schon wollte. Der hat auch schon einen Hinweisbeschluss erlassen gehabt und so weiter. Und das ist insofern das Besondere an diesem Verfahren, weil wir eben den Kläger unterstützen, den Verbraucher, der sein Geld wieder haben möchte. Und obwohl es sich wirtschaftlich für den Einzelfall eigentlich nicht lohnt, wir eben gesagt haben, wir finanzieren das trotzdem weiter. Und der Bundesgerichtshof wollte im Grunde entscheiden, hat schon eine mündliche Verhandlung angesetzt, wo sehr lange diskutiert wurde und hat sich dann auf den letzten Metern im Grunde entschieden, einige Rechtsfragen dem Europäischen Gerichtshof vorzulegen, wo es im Endeffekt, also wo der BGH sehr deutlich gesagt hat, er sieht das im Grunde so wie die Kläger, die müssten ihr Geld zurückbekommen. Ich sage das jetzt mal so ein bisschen flapsig. Und fragt den Europäischen Gerichtshof, ob aus dessen Sicht doch irgendwas dagegen spricht. Der Hintergrund der Sache ist, ich habe es eben schon gesagt, der Bundesgerichtshof wollte wohl eigentlich schon entscheiden, ist der, dass es ein anderes kleines Gericht in Deutschland gibt, das sehr gerne Vorlagen macht zum Europäischen Gerichtshof und das auch schon angekündigt hatte, das wieder zu tun, das aber ganz andere Fragen stellen wollte und die wohl aus Sicht des BGH nicht ganz zutreffend waren. Das gibt es öfter mal, dass also gerade die kleineren Gerichte, Amtsgerichte oder auch Landgerichte, die nicht so häufig mit solchen Themen befasst sind, manchmal Fragen stellen, die entweder schon geklärt sind oder dass sie, naja, irgendwie einen anderen Blick drauf haben und vielleicht nicht den Gesamtblick so richtig sehen. Jedenfalls hat sich der Bundesgerichtshof dazu entschieden, lieber selber diese Fragen zu stellen, als eine Art Leitverfahren zum Europäischen Gerichtshof, damit nicht die, naja, vielleicht falschen Fragen gestellt werden sozusagen aus anderen Gerichten.
Und der EuGH?
Also das ist jetzt beim EuGH. Und wir warten darauf, dass jetzt demnächst hoffentlich der Termin bekannt gegeben wird, wann darüber entschieden wird.
Es gab ja am 9. April schon mal eine erste mündliche Verhandlung, auch vor dem EuGH, über die Rechte von ehemaligen Spielern illegaler Online-Glücksspiele. Kann man daraus irgendwas ableiten, in welche Richtung dann vielleicht der EuGH dann auch in eurer Frage entscheiden wird? Ist da irgendwas absehbar?
Ja, wir waren auch da vor Ort in Luxemburg und haben uns das angehört, weil es natürlich sehr interessant ist, was da auch zwischen den Zeilen passiert, wer auch anwesend ist. Man muss das sagen, also es ging da nicht um Sportwetten, sondern um Casino und sogenannte Zweitlotterien. Das sind also auch häufig maltesische Unternehmen, wo man auf den Ausgang von staatlichem Lotto wetten kann. Interessantes Modell. Da ging es also insofern, der Unterschied ist der, dass also Casinospiele bis 2020 oder 2021 komplett verboten waren und auch gar nicht erlaubt werden konnten. Das ist der Unterschied zu Sportwetten, wo es ja im Prinzip möglich war, so eine Erlaubnis zu beantragen. Dadurch stellen sich noch ein bisschen unterschiedliche Fragen. Trotzdem kamen da viele Themen auf, die uns bekannt waren und die also vor allem auch von der Europäischen Kommission und von den Ländern, die sich beteiligt haben, aus unserer Sicht sehr deutlich beantwortet wurden. Am Ende, die Entscheidung obliegt dann natürlich dem Europäischen Gerichtshof, aber auch aus den Rückfragen, die der Generalstaatsanwalt gestellt hat und der Berichterstatter wird aus unserer Sicht schon deutlich, wohin die Reise geht.
Der Prozessgegner Tipico ist sich relativ sicher, dass er nicht viel zu befürchten hat. Der Tipico-CEO Axel Hefer, der hat in der FAZ kürzlich erklärt, er rechne nicht damit, dass sein Unternehmen Rückzahlungen tätigen müsse, sagt auch, Rückstellungen für solche Fälle gibt es bei uns nicht. Was sagt ihr dazu?
Ja, das ist natürlich eine sehr sportliche Haltung, wenn der BGH nun mal schon seinen Hinweisbeschluss geschrieben hat, wie er das sieht, und der sieht es komplett anders. Mhm. Also, ja, weiß nicht, wie man sowas handelsrechtlich rechtfertigt, aber in Deutschland müsste man wohl Rückstellungen bilden.
Jetzt seht ihr das natürlich dann auch nochmal wieder anders als Tipico. Müsst ihr ja auch, weil ja auch euer gesamtes Geschäftsmodell im Prinzip, wenn ich es richtig verstanden habe, darauf besteht, dass eben Wetten ohne deutsche Lizenz als illegal gelten, was ja jetzt der EuGH dann auch nochmal gerne aus eurer Sicht festlegen soll. Wie stabil ist denn euer Geschäftsmodell, wenn jetzt der EuGH das doch anders bewerten sollte?
Naja, also wenn der Europäische Gerichtshof sagen würde, alles war legal, dann wäre das sicherlich schlecht. Nur danach hat der Bundesgerichtshof ihn gar nicht gefragt. Okay. Also der Bundesgerichtshof stellt ja sehr spezifische Fragen. Das ist im Prinzip die Frage beim Europäischen Gerichtshof ist jetzt im Moment, ob alle Sportwetten schon deshalb unwirksam sind und zurückgezahlt werden müssen, weil es diesen formellen Mangel gab, dass es keine Lizenz gab. Es gibt noch eine zweite Ebene dahinter, dass eben selbst wenn die Anbieter Lizenzen gehabt hätten, sie sich nicht an die Lizenzbedingungen und an die gesetzlichen Auflagen gehalten haben. Zumindest aus unserer Sicht ist das so. Also zum Beispiel dieses Verbot, mehr Geld anzunehmen als 1.000 Euro im Monat, das ist auch eine gesetzliche Vorgabe. Und wir haben sehr, sehr viele Fälle, in denen das passiert ist. Man kann wohl sagen, im Prinzip war es immer möglich, mehr als 1.000 Euro einzuzahlen. Es gibt ganz viele solcher Dinge. Man durfte auch nicht zum Beispiel auf Casinos und Sportwetten gleichzeitig beides anbieten. Gibt sehr viele Dinge, die verboten waren, eben um den Spieler zu schützen vor zu viel Glücksspiel im Internet. Mhm. Und also in dem Moment, wo auch solche Verstöße grundsätzlich möglich gewesen sind, es muss also nicht mal im Einzelfall passiert sein, wären Rückforderungen immer noch durchsetzbar. Mhm.
Zu diesen Rückforderungen, die jetzt bisher schon ausgezahlt wurden, als Vergleich oder durch Urteile, wenn jetzt der EuGH etwas beschließen sollte in absehbarer Zeit, was eben zum Nachteil der Spielerinnen und Spieler gehen sollte, sind diese ausgezahlten Summen dann sicher oder müssen die dann auch damit rechnen, dass Tipico und Co. sich dann bei Ihnen wieder diese ausgezahlten Beträge nochmal wieder zurückholen?
Die Beträge sind sicher. Also was zurückgezahlt wurde, da werden dann Vergleichsvereinbarungen geschlossen, die können nicht wegen der rechtlichen Änderung widerrufen werden. Das ist für die Zukunft so. Es ist natürlich gleichzeitig gut und schlecht, in dem Moment, wo der EuGH die Rechtsauffassung des BGH bestätigt, kann man natürlich dann auch nichts mehr nachverlangen. Ne? Also das ist dann in Stein gemeißelt.
Was schätzt ihr, wann wird da eine Erklärung vom EuGH kommen? Wann legen die sich fest? Wann sprechen die ein Urteil?
Ja, also in dem Verfahren, wo jetzt gerade die mündliche Verhandlung war, sind die Schlussanträge für den 9.7. angekündigt. Und wir hoffen, dass es zeitgleich dazu kommt, dass auch in unserem Verfahren der nächste Schritt angekündigt wird. Also wenn alles gut läuft oder nicht schlecht kommt, hoffen wir dieses Jahr noch.
Also für alle, die jetzt noch klagen wollen, beziehungsweise sollten sie dann auf jeden Fall machen. Jetzt werden wir mal konkret. Wenn jemand dann Rückforderungen hat, wie meldet der sich bei euch? Was muss er einreichen, damit ihr den Fall prüfen könnt?
Also bei uns meldet man sich meistens auf der Internetseite einfach an. Das ist der einfachste Weg. Da haben wir ein Kontaktformular, da kann man seine Daten eingeben, kriegt dann schon ein paar Hinweise zu dem Thema und kann sich auch informieren. Und dann melden wir uns und versuchen den Spieler dahingehend aufzuklären, wie er erstmal an seine Daten kommen könnte, die wir dann für ihn prüfen würden. Mhm. Das ist auch der Weg, er meldet sich an. Danach fragt er bei dem Anbieter, bei dem er gespielt hat, seine Daten an, und sobald er die erhalten hat, schickt er die an uns und wir schauen uns an, ob ein Verfahren für ihn hilfreich wäre, ob wir ihn unterstützen können, und wenn wir das tun können, dann vermitteln wir ihn an Anwälte, die ihm helfen, und wir finanzieren das Ganze dann.
Das wollte ich gerade fragen, was kostet der Spaß? Weil ihr macht es ja nicht aus reiner Menschenfreundlichkeit, sicherlich auch, aber eben nicht nur. Ihr übernehmt die Prozesskosten, aber was muss der Geschädigte in dem Fall an euch bezahlen?
Der Geschädigte bezahlt erstmal gar nichts an uns. Wir strecken alle Kosten vor. Das sind Gerichtskosten, das sind Anwaltskosten, das sind Verwaltungskosten. Natürlich haben wir auch hier ein paar Kosten für die Betreuung. dann ganz am Ende, wenn Geld zurückkommt, dann kriegt GamesRight einen Teil davon ab, damit wir kostendeckend arbeiten können. Aber sollte das Verfahren, auch wenn wir es nicht denken, schlecht ausgehen, bleiben wir alleine auf den Kosten sitzen. Der Kunde hat kein Risiko, egal was passiert.
Jetzt sagtet ihr vorhin, kleine Summen gehen auch schon. Was ist so die Basissumme, ab wann es sich lohnt, sich an GamesRight zu wenden?
Das ist so eine Einzelfallentscheidung, aber es sollte im vierstelligen Bereich sein.
Man muss vielleicht noch dazu ergänzen, die meisten wissen ja gar nicht, wie viel sie eigentlich verloren haben oder ob sie auch im Einzelfall mal was gewonnen haben, auch wenn wir das selten sehen. Insofern macht es immer Sinn, sich damit erstmal zu beschäftigen, bei den Anbietern seine Daten anzufordern. Das kann man übrigens auch ohne uns machen. Man kann denen einfach schreiben, ich möchte gerne eine Auskunft über meine Daten. Die Anbieter sind nach der Datenschutzgrundverordnung dazu verpflichtet, diese Daten auch rauszugeben innerhalb von einem Monat in der Regel. Und das sollte man auf jeden Fall als erstes mal tun, um überhaupt Gewissheit darüber zu kriegen, worüber man redet, weil wir reden ja über einen Zeitraum von 10 Jahren, taggenau sozusagen, über die man sein Geld zurückfordern kann, so ist zumindest im Moment der Stand der Rechtsprechung. Und jeden Tag, den man da drüber ist, verliert man Geld. Also es gibt diese 10-jährige Verjährung, tagesgenau, und da jetzt irgendwie abzuwarten, kann immer dazu führen, dass man also schon einen Teil seines Geldes nicht mehr zurückfordern kann. Es gibt auch bestimmte Bereiche, in denen diese Verjährung 3 Jahre nur ist. Das ist im Einzelfall dann eine Sache, da müssen die Anwälte dann drüber aufklären. Ja. Das tun die natürlich dann auch. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, sich einfach so schnell man kann damit zu beschäftigen, um kein Geld zu verlieren. Und wie Christoph gerade schon gesagt hat, es kostet nichts. Ne? Und wir gucken uns das dann eben an, wenn wir diese Daten bekommen, ob unsere Finanzierungsvoraussetzungen vorliegen, ob wir sagen, aus unserer Sicht sind die Chancen gut. Ob das dann am Ende auch rechtlich wirklich so ist, das beurteilen dann die Anwälte, die den Kunden dann betreuen. Aber also wenn wir die Finanzierungszusage geben, dann geht's los und es kostet eben einfach gar nichts. Macht also total Sinn, sich so früh wie möglich damit zu beschäftigen.
Jetzt hat sich der Tipico-Chef Axel Hefer auch in diesem Interview, was ich schon eingangs zitiert hatte, von der FAZ auch nochmal zum Thema Prozessfinanzierer geäußert, hat gesagt, ja, das ist ja eine Wette auf das ganz große Geld. Was sagt ihr zu solchen Vorwürfen?
Ja, das ist natürlich leicht gesagt, wenn man eben jahrelang in einem sogenannten Graumarkt unterwegs war, also bewusst das Risiko auch eingegangen ist, dass am Ende die Rechtsprechung sich in die Richtung entwickelt. Also aus Kundensicht ist das natürlich erstmal völliger Blödsinn. Die Kunden haben davon ja nichts gewusst. Die haben ja nicht gespielt und gesagt, naja, vielleicht kriege ich irgendwann mein Geld wieder, sondern das ist eben, das kommt jetzt eben gerade auf, liegt ja auch an der Werbung, die wir machen, an der Aufklärungsarbeit, die auch durch sowas wie eben unseren Podcast heute hier gemacht wird, dass Leute das überhaupt erst mitbekommen. Und das übrigens auch, weil du vorhin auch von diesem Vorwurf gesprochen hast, die Leute haben das ja irgendwie mit Absicht gemacht, die haben das ja gar nicht gewusst. Ja, ob wir da am Ende dann was dabei verdienen oder nicht, das wird man sehen. Das ist wirtschaftlich eine komplizierte Rechnung, weil natürlich auch wir finanzieren ja die ganzen Kosten vor bei diesen Verfahren, darauf fallen im Prinzip Zinsen an, die wir ja auch bedienen müssen und so weiter. Wird sich zeigen. Im Moment ist das nicht so.
Wenn man solche Äußerungen hört, wie ist denn generell so das Verhalten der Wettanbieter in der Praxis euch gegenüber? Ist man da eher kämpferisch, blockierend? Sind die gesprächsbereit? Wie erlebt ihr das?
Also wir haben zu allen Anbietern eigentlich Gesprächskanäle offen, aber meistens nur vor Gericht über die Anwälte. Und sie geben sich auf jeden Fall kämpferisch, aber auch teils einsichtig.
Tatsächlich werden wir solche Dinge wie jetzt das FAZ-Interview schon als Zeichen dafür, dass da ein gewisses Umdenken im Gange ist. Sowas hat es ja lange Zeit nicht gegeben. Und vor Gericht selbst treffen sich dann eben die Anwälte und die sind natürlich immer kämpferisch. Ne? Da gibt es wenig Einsicht bisher.
Die Glücksspiellobby in Deutschland ist ja auch sehr stark in Politik, in Sport. Das reicht ja auch dann sehr weit. Auch der Einfluss ist gut organisiert. Gibt es da Einschüchterungsversuche? Habt ihr sowas mal erlebt?
Nein, also aktuell gibt es sowas nicht. Wir hatten sowas vor einigen Jahren mal bei uns in der Firmengeschichte, wo aber sich nicht aufklären lassen hat, woher das kam, da wollen wir auch nicht spekulieren. Nein, in aller Regel nicht. Und ich glaube, das ist ja auch kein Einzelfenomen. Wir sind ja auch nicht die Einzigen, die hier Finanzierung anbieten. Und davon abgesehen gibt es ja auch sehr viele Anwälte, die das machen. Und ich glaube, dafür ist also gerade die großen Anbieter würden sowas im Zweifel ganz bestimmt nicht tun. Und das ist eben auch ein Phänomen, das sich nicht aufhalten lässt und das auch nicht an Einzelpersonen hängt. Also da muss man sich, denke ich, keine Sorgen machen.
Dieses Gesetz, dieses maltesische Gesetz, die Bill 55, die ihr vorhin schon erklärt habt. Jetzt hat auch in diesem Interview mit der FAZ Axel Hefer gesagt, sie würden das nicht ziehen, sich darauf nicht berufen. Glaubt ihr das oder glaubt ihr, das hängt dann auch am Ende vielleicht von der Summe abhängen, die anfällig wird?
Also da würde ich nicht spekulieren auf die Zukunft, aber wir können sagen, dass sie sich bisher nicht darauf berufen. Also ja. Da verhalten sie sich dann ordentlich, würde man sagen.
Ja, vielleicht muss man aber ergänzen, also vom Bundesgerichtshof in der mündlichen Verhandlung war das schon Thema, wo also der BGH-Anwalt von Tipico schon sagte, man könne sich ja darauf auch in Zukunft berufen. Das ist aber sicherlich nicht in dem Sinne zu verstehen gewesen, dass das Unternehmensleitkultur war, dass das passieren muss.
Gucken wir noch mal etwas genauer auf euer Unternehmen. Ihr habt euch entschieden, mit Jerome Boateng als Testimonial zusammenzuarbeiten. Der steht ja nicht nur als Weltmeister und Fußballer in der Öffentlichkeit, sondern auch zuletzt immer wieder in der Kritik, vor allem wegen strafrechtlicher Vorwürfe aus seinem Privatleben. Ich muss an dieser Stelle noch mal sagen, um das einmal korrekt einzuordnen, im März 2025 wurde ein Verfahren gegen ihn wegen des Todes seiner früheren Partnerin eingestellt, aus Mangel an Beweisen. Das Verfahren endete damit ohne Anklage. Boateng gilt hier juristisch als unschuldig. In einem anderen Fall wegen Körperverletzung gegenüber einer früheren Partnerin gab es 2024 eine Verwarnung mit Strafvorbehalt und Geldauflage. Auch das ist rechtskräftig, aber auch keine klassische Vorstrafe. Ich hoffe, soweit war das juristisch korrekt.
Ja, zumindest soweit wir das beurteilen können.
Also das waren auch die Informationen, die ich mit meinem nicht vorhandenen juristischen Wissen daraus lesen konnte. Aber warum habt ihr euch ausgerechnet für ein Testimonial entschieden, das eben ja doch eben in der Öffentlichkeit ein durchaus trotz einer nicht vorhandenen Verurteilung einen doch eher schlechten Ruf hat?
In erster Linie sehen wir ihn als großartigen Sportler und das kann wohl keiner abstreiten, dass er eine tolle Vergangenheit hat und aktuell auch noch im Sport sehr aktiv ist und sich auch für tolle Themen einsetzt, nicht zuletzt jetzt im Bereich als Trainer. Und wir haben uns auch mit dem anderen Teil auseinandergesetzt, natürlich, das hat dazu gehört. Aber wir beschäftigen uns ja auch mit dem juristischen Bereich. Und wie du schon sagtest, er wurde jeweils nicht schuldig gesprochen. Und da wollten wir einem so tollen Sportler auch die Chance geben, an so einer Sache wie Gamesfight teilzunehmen. Aber du hast vollkommen recht, man muss sowas sich immer genau angucken und differenzieren. Aber wir sehen ihn vorrangig als unheimlich guten und Sportler. Und das hat er mehrfach bewiesen.
Habt ihr Reaktionen gekriegt von der Öffentlichkeit, von Klienten vielleicht?
Ja, da wird natürlich gemischt drauf reagiert. Einige sehen das genauso, wie Christoph das gerade gesagt hat, und stellen die sportlichen Erfolge in den Vordergrund, so wie wir das auch sehen. Einige gehen natürlich, wie man das im Internet sowieso kennt, nur auf die Schlagzeilen. Damit muss man umgehen. Das finden wir natürlich auch nicht schön, aber das gehört dazu.
Dann gucken wir nochmal auf euer Unternehmen direkt ohne Testimonial. Wie viele Spieler könnten realistischerweise Ansprüche auf Rückzahlungen haben? Was schätzt ihr so, wenn ihr euch den Markt anguckt? Weil es geht ja um 20 Milliarden, glaube ich, habe ich gelesen, als Summe, die so insgesamt im Raum steht.
Also die Summen, die muss man ein bisschen mit Vorsicht behandeln, weil es ja eben ein sogenannter Graumarkt ist. Der Begriff ist immer so ein bisschen schwierig, weil also entweder ist es erlaubt oder ist es nicht erlaubt, aber es wird ja schon lange drüber gestritten. Diese 20 Milliarden, die kommen zum großen Teil aus Schätzungen von staatlichen Organisationen. Man weiß es aber ja nicht ganz genau, weil ja eben vieles da im Schwarzmarkt passiert ist.
Auch im Ausland.
Und auch weiter. Genau. Ja. So, und das beruht also darauf, wie viel Steuern die Unternehmen teilweise gezahlt haben, was natürlich voraussetzt, dass alle Angaben da korrekt waren. und betrifft ja auch nicht einen einzelnen Anbieter, sondern eben viele. Was man relativ sicher sagen kann, es gibt Zahlen eben dazu, wie viele Betroffene glücksspielsüchtig oder eben zumindest dafür gefährdet sind. Es gibt jedes Jahr Erhebungen aus dem sogenannten Glücksspielatlas von der Bundesregierung. Und darüber lassen sich dann eben Rückschlüsse ziehen, ne, wie viele Personen davon betroffen sein können. Mhm. Das sind ungefähr, jetzt will ich nichts Falsches sagen, ich glaube 3 Millionen Betroffene, ein bisschen mehr, ja, meine ich sogar. Nun muss man auch nicht unbedingt krankhaft glücksspielsüchtig sein, um viel Geld verloren zu haben oder eben auch nur, also man muss ja nicht 100.000 Euro verloren haben, was wir durchaus auch haben. Also wir haben hier, kann man ja auch mal erzählen, wir haben hier auch einzelne Betroffene, die auch 1 Million verloren haben mal oder auch mehr. Das muss man sich erst mal leisten können. Das ist aber die absolute Ausnahme. Also die meisten unserer Kunden haben so 15.000 bis 20.000 Euro im Schnitt verloren. Ja. Aber wie gesagt, es geht immer Ausreißer nach oben, sind auch schon öfter mal 50.000 oder 70.000. Es gibt aber auch eben, haben wir eben schon gesagt, viele, sehr viele Fälle, wo es auch nur 2.500 Euro sind. Ja. Sowas. Eben nur in Anführungszeichen, auch das ist ja schon sehr, sehr viel Geld.
Da muss man auf jeden Fall die Schicksale dahinter dann auch mal sehen. Das sind Leute, die haben sich dann wegen ihrer Krankheit Geld geliehen, haben ihre Familie bestohlen, haben alles verloren, was ihnen lieb war. Und das aufgrund dieser Krankheit, die leider in den letzten 10 Jahren doch durch diese Plattform und auch durch das Marketing über die Vereine einfach sehr stark getriggert worden und da nicht behutsamer mit umgegangen wurde.
Ja, die Verflechtung von Sport und Glücksspiel ist ja so ein Thema sowieso für sich. Ich weiß nicht, darauf wolltest du vielleicht ja auch noch kommen. Aber, oder hast es ja eben auch schon einmal erwähnt. Das vielleicht aber auch nochmal zu Jerome. Das ist ein Grund, warum wir eben gerne mit ihm zusammenarbeiten, weil doch diese Verbandelung zwischen Sport und Sportwetten sehr, sehr groß ist. Man sieht das auch immer wieder, dass eben auch die aus den Führungsetagen und den Geschäftsführeretagen fleißig hin und her gewechselt wird.
Siehe Tipico CEO.
Ist sicherlich ein ganz gutes Beispiel dafür. Also die Nähe ist ja sehr groß. Kann man auch immer gerne mal Oliver Kahn erwähnen, der ja sehr lange Zeit Werbung gemacht hat für einen der großen Anbieter. Ja, also von daher sind wir sehr froh, dass wir einen so großen Sportler gefunden haben, der sich trotzdem hier für die Verbraucher einsetzt.
Und natürlich auch mit Mainz 05 die Partnerschaft, dass die sich.
Wollte ich gerade sagen, ihr arbeitet auch mit Vereinen zusammen.
Ja, genau. Also wir sind da wirklich glücklich, dass es da in dieser Landschaft noch welche gibt, die sagen, nein, wir stehen dafür ein, machen uns dafür gerade, dass das nicht alles ganz fair und transparent läuft.
Und nochmal, also auch die sind nicht generell gegen jede Form von Glücksspiel, genauso wenig wie wir. Wir wollen eben nur, dass das in geordneten Bahnen abläuft.
Apropos geordnete Bahn, erwartet ihr, dass, wenn das EuGH-Urteil entsprechend ausfällt, dann ja, quasi eine Erdrutschwelle an Rückforderungen eingeht und dann eben das Ganze nochmal ordentlich noch mehr Zulauf erhält und dann vielleicht auch flächendeckender, wenn ihr sagt, 3 Millionen Betroffene?
Ist schon damit zu rechnen, dass sich das Ganze noch dadurch stark ausweitet. Glücklicherweise helfen wir jetzt schon sehr vielen Kunden und arbeiten immer daran, noch mehr helfen zu können. Aber ich denke, so ein Urteil würde da nochmal in Bewegung reinbringen.
Klar, das gibt natürlich nochmal eine ganz andere mediale Aufmerksamkeit. Wir haben das jetzt im Vorfeld immer mal wieder bemerkt, dass also die ganz großen Pressemeldungen immer noch ausbleiben und darauf warten, dass eben dann auch der Bundesgerichtshof das mal abschließend entschieden hat. Also da wird sicherlich noch was passieren. Man kann und muss es aber trotzdem auch immer betonen, es ist nicht sinnvoll, so lange zu warten, weil eben Ansprüche verjähren und wir tragen das Risiko dafür. Ne? Also es gibt keinen Grund als Kunde darauf zu warten, aber es wird passieren. Also diesen Erdrutsch, der Begriff, der ist immer schön, aber also wir gehen schwer davon aus, dass da nochmal eine große Bewegung reinkommt. Dann.
Zum Abschluss, spielt ihr selbst? Wettet ihr auf Sport?
Ich habe tatsächlich noch nie auf Sport gewettet. Ich habe
auch noch nie auf Sport gewettet und bin selbst beim Pokern war ich immer dagegen, wenn man das mal gemacht hat, damit Geld zu pokern. Selbst wenn es Centbeträge sind. Irgendwie ist das, ich mag das nicht.
Ich habe ganz früher mal diese Gratis-Wetten gemacht und nie was gewonnen. Und wenn man sich auf meine Beteiligung an Tippspielen das mal genau zu Gemüte führt, was ich auch hier im Podcast gerne mal tippe, Ich liege sowieso immer daneben. Also für mich wärt ihr wahrscheinlich dann eine Anlaufstelle, wenn ich es tatsächlich professionell gemacht hätte.
Wir geben lieber die 3 Euro für das Bier im Stadion dann lieber aus.
Naja, zur WM tippe ich schon gerne. Das schon, aber bisher immer ohne Geld.
Ja. Das ist vielleicht dann auch in dem Fall der bessere Weg, dann auch für mich, weil mit Tippen würde ich wahrscheinlich auch nichts verdienen. Sag doch mal schnell, wo finden Betroffene mehr Infos, können gegebenenfalls direkt prüfen, ob sie Ansprüche haben?
Also man findet uns eigentlich auf allen Plattformen, aber am besten auf unsere Website gehen, gamestrike.de. Da findet man jegliche Hilfe und auch Ansprechpartner und dann melden wir uns schnellstmöglich.
Also Games wie Spiele und Ride wie Recht mit GH.
Hannes Boy, Christoph Gerstner von GamesRide, ich danke euch für euren Besuch.
Vielen Dank, danke für die Einladung.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.